Ja, Karfreitag steht vor der Tür. Und da kann man ja natürlich sich die Frage stellen, warum musste eigentlich Jesus sterben? Und da kann man ja verschiedene Ansätze bringen. Meistens beleuchten wir das ja theologisch, dass Jesus für uns gestorben ist, dass es was mit Vergebung zu tun hat. Oder dann das Bild vom guten Hirten, der für seine Schafe sein Leben einsetzt. Also da gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie ich theologisch diese Frage beantworte, wie ich die deuten kann. Aber man kann diese Frage, warum eigentlich Jesus sterben musste, ja auch mal historisch beleuchten. Also es gab ja auch historische Gründe, warum Jesus ans Kreuz genagelt worden ist. Und das möchte ich heute mal tun. Also mal nicht theologisch fragen, warum ist Jesus gestorben, sondern mal historisch. Was gab es da für Gründe? Und auch dann natürlich immer wieder auch zu gucken, naja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was kann ich auch von historischen Hintergründen lernen und mich selber da auch hinterfragen? Beginnen wir mal mit der jüdischen Elite. Das waren so die Priester in Jerusalem, an der Spitze natürlich der hohe Priester, wie auch die Partei der Sadduzäer, zu denen viele Priester gehört hatten. Sie waren zusammen zuständig für das Tempelwesen. Und der Tempel war ja sozusagen die Machtbasis, also das ökonomische, religiöse wie auch politische Zentrum des Landes. Die Sadduzäer waren eher konservativ eingestellt und sie waren häufig auch im Streit mit den Pharisäern. Die Sadduzäer gestanden zum Beispiel nur den 5 Büchern Mose göttliche Autorität zu und sie leugneten zum Beispiel die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Und diese religiöse Elite, die war sehr darauf bedacht, dass sie gut mit den Römern auskommen. Denn solange sie Israel als religiös und damit, ich sag mal, auch gewissen Maße politische Führer anleiten konnten, ging es ihnen ja gut. Und das heißt, wenn sie mit den Römern, mit den Machthabern Ärger kriegen, dann wird sich das sehr auf ihre Macht auch im Volk Israel auswirken. Also sie hatten Macht, sie hatten Einfluss und sie standen finanziell gut da. Und mit dieser Gruppe von Juden geriet Jesus am Ende dann immer mehr in Konflikt. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern, so in seinen 3 Jahren, die er gewirkt hat, da ging es ja ganz häufig um die Auslegung des Gesetzes. Also was darf man am Sabbat tun? Was steht in den Reinheitsvorschriften? Wie müssen wir damit umgehen? Aber jetzt in Jerusalem mit diesen Sadduzäern und Hohepriester ging es immer mehr um die Machtfrage. Also sollte Jesus wirklich der Messias sein und somit dann, sage ich mal, zum Anführer des Volkes werden, dann würde natürlich die jüdische Aristokratie ganz schön an Macht einbüßen. Das heißt, sie waren auch neidisch, dass Jesus beim Volk so gut ankam. So heißt es im Matthäus-Evangelium über Pilatus, dass er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert haben. Und bestimmt stellten sich die Priester auch die Frage, ja, was, wenn Jesus wieder einer der falschen Messiasse ist? Es gab ja schon mehrere, die gesagt haben, ich bin der Messias. Und auch nach Jesus kamen noch mal einige, die gesagt haben, ich bin der Messias. Also was ist, wenn es ihm gelingen sollte, einen Großteil des Volkes hinter sich zu scharen, ohne dass er der wahre Messias ist? Und wenn es dann vielleicht zu einem Aufstand gegen Rom kommt, was ja dann später auch geschah, würde Rom dann nicht als erstes bei den Hohepriestern anklopfen und sagen, hier, was macht ihr da? Es zieht den mal zur Rechenschaft, haltet den mal im Zaum. Also so oder so, menschlich gesehen, konnten die eigentlich nur verlieren. Wenn es der richtige Messias ist, verlieren sie ihre Macht. Wenn es der falsche Messias ist und es zu einem Aufstand kommt, gibt es Ärger mit den Römern. Ja, die liebe Macht, wie schnell korrumpiert Macht das menschliche Herz. Wer einmal Macht geschnuppert hat, gibt sie ungerne wieder ab. Könnte man jetzt sagen, sieht man auch bei Politikern, selbst wenn man vielleicht einen Fehltritt nach dem anderen macht, man zieht sich nicht zurück, man will nichts von der Macht abgeben, weil Macht, glaube ich, genauso berauscht wie zum Beispiel auch Reichtum. Es ging aber nicht nur um die Machtfrage, sondern es gab natürlich auch theologische Differenzen. Zuerst einmal die Tempelreinigung und die Ankündigung Jesu, dass der Tempel zerstört würde. Damit klagt Jesus das Zentrum oder das Herz des jüdischen Kultes an. Der Tempel, der ja letztlich die Gegenwart Gottes, der Wohnort Gottes symbolisierte. Und wenn Jesus am Tempelwesen Kritik übt, dann stellt er damit eigentlich auch die Gegenwart Gottes in Frage. Und weiter warf man ihm vor, ein falscher Prophet zu sein, eben der das Volk aufhetzt. Wie gesagt, das konnte dann gefährlich werden mit den Römern. Und zu guter Letzt war ihnen auch Jesus selbst Anspruch, ein Dorn im Auge. Ich lese mal aus Markus 14, die Verse 61 bis 64 vor. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt diese Gotteslästerung gehört. Ich meine, zu behaupten, er wäre der Messias, das ist das eine, das ginge ja noch. Aber sich als Menschensohn zu beschreiben, der zu Rechten Gottes dann sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt, das war zu viel. Weil damit identifiziert er sich mit einem Wesen, das in Daniel 7 verheißen wird und das in einer ganz engen Verbindung mit Gott stand. Und das war für die Priester eine Gotteslästerung. Also fassen wir mal zusammen, welche Gründe führten dazu, dass die jüdische Elite Jesus hinrichten lassen wollten? Da ist mal der Neid der Elite, die Angst, Macht zu verlieren. Da ist seine Aktion im Tempel, also die Tempelreinigung und die Ankündigung der Zerstörung des Tempels. Dann die politische Belastung, ebenfalls das Volk ihn wirklich als Messias annimmt und es zu einem Aufstand kommt, dann werden sie den Zorn der Römer spüren und ihnen war damals, oder vielen war damals klar, dass sie da wenig Chance hätten. Dann viertens der Vorwurf, eben ein falscher Prophet zu sein und dann fünftens noch die Gotteslästerung. Also das waren mal Gründe, warum die Sadduzäer und Hohepriester Jesus ans Kreuz nageln lassen wollten. Schauen wir mal in Richtung Pilatus, der ja letztlich auch für Jesu Tod verantwortlich gemacht werden kann. Pilatus, der Statthalter, der ja das letzte Wort gesprochen hat. Die Juden durften niemanden hinrichten, das durften nur die Römer, eben zuständig hier durch Pilatus. Und Pilatus wird in antiken Texten als ein sehr böser, egoistischer und machtversessener Mann beschrieben. Der Jude Philo, fast zeitgleich mit Jesus gelebt, schreibt: Er fürchtete, man werde wirklich eine Gesandtschaft schicken und sich über seine sonstige Amtsführung beschweren. Dabei könnte man seine Bestechlichkeit, seine Gewalttätigkeit, seine Räubereien, Misshandlungen, Beleidigungen, fortgesetzten Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren sowie seine unaufhörliche und unerträgliche Grausamkeit vortragen. Als boshafter und unversöhnlicher Mensch geriet er in Verlegenheit. Also das ein Zeitzeuge sozusagen von Jesus, der das über Pilatus schreibt. Natürlich ist das jetzt keine objektive Beschreibung von Philo, ist natürlich subjektiv, aber generell zeichnen die Historiker kein schmeichelhaftes Bild von Pilatus. Interessant ist, dass er in den Evangelien einiges besser wegkommt. In den Evangelien wird beschrieben, dass er Jesus ja eigentlich freigeben wollte, dass er aber am Ende schon Angst um seine Karriere hatte. Und die war ihm letzten Endes dann doch wichtiger als das Leben eines für ihn ja völlig unbedeutenden jüdischen Predigers. Ich meine, in einem Evangelium wird er ja sogar von seiner Frau gewarnt, diesen Jesus hinrichten zu lassen, aber am Ende hört er dann doch nicht auf sie. Die Karriere war ihm wichtiger als Gerechtigkeit. Und das, obwohl ja Pilatus erkannte, dass Jesus in dem Sinn kein politischer Rebell war, so wie es andere vor ihm gab. Und auch wenn er am Ende als König der Juden dann verurteilt wurde, eben wusste Pilatus, wie auch die jüdische Elite, dass Jesus in diesem Anklagepunkt eigentlich unschuldig ist. Also man könnte in vier Punkten Pilatus zusammenfassen. Erstens mal, Pilatus erkannte, Jesus war kein gewöhnlicher politischer revolutionärer Anführer. Dann erkannte Pilatus, dass die jüdische Führung eben ihre ganz eigenen Gründe hatte, warum sie Jesus loswerden wollten. Drittens, das gab ihm dann die Möglichkeit, genau das zu tun, was man von ihm eigentlich erwartet, nämlich die Bitte der Juden abzuschlagen. Das war typisch für ihn, wenn die Juden eine Bitte hatten, hat er prinzipiell eher mal Nein gesagt. Das hat er ja auch am Anfang versucht, wollte ja nicht den Juden nachgeben, aber die jüdische Führerschaft war halt doch sehr hartnäckig. Das heißt, viertens, er konnte sich dann nicht durchsetzen, eben weil wir gesagt haben, hier, wenn du diesen vermeintlichen Rebellenkönig nicht hinrichten lassen wirst, dann werden wir das dem Kaiser mitteilen und dann wirst du Ärger kriegen. Da heißt dann in Johannes 19,12, von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Und damit hatten sie ihn dann sozusagen in der Tasche. So hat es in diesem Fall Pilatus bei Jesus vielleicht wirklich mal gut gemeint, aber es nützt eben nicht, sich nur verbal gegen ein Unrecht zu stellen, wenn man dann am Ende aber die Konsequenzen doch nicht sieht. Am Ende eben war ihm seine Karriere wichtiger, sein Egoismus siegte auf Kosten der Gerechtigkeit und auch Barmherzigkeit. Vielleicht könnte man auch hier sagen, am Ende war Pilatus einfach auch gleichgültig. Im Sinne von, solange es mich nichts kostet, äußere ich vielleicht, dass ich für Gerechtigkeit bin. Ja, was wollt ihr denn von diesem Jesus? Der ist doch nicht so schlimm. Aber sobald dann die persönlichen Nachteile ins Spiel kommen, also da geht dann vielleicht jemand zum Kaiser und meckert, was macht dann der Kaiser mit mir, wird er plötzlich kleinlaut und gibt nach. Plötzlich ist es dann doch nicht mehr so wichtig, dass dieser Jesus freikommt. Ein Jude mehr am Kreuz, was macht das für Pilatus schon einen Unterschied? Er hat genügend Juden schon hingerichtet. Da kommt es auf diesen einen Wanderprediger mehr oder weniger auch nicht mehr an. Wenn das ganze jüdische Volk seinen Tod fordert, na, dann sollen sie diesen Tod bekommen. Das war es also mit seinem Gerechtigkeitsempfinden. So verurteilte Pilatus Jesus als König der Juden und damit als einen politischen Rebellen, obwohl jedem klar war, dass das nicht passt. Jeder wusste, dass er in dem Sinn für das Römische Reich keine Bedrohung darstellt. Das ist also ein zweiter gewichtiger Punkt, warum Jesus sterben musste, weil Pilatus, ja, weil ihm die Karriere wichtiger war. Es gibt noch einen dritten Schwerpunkt, wenn es um die historischen Gründe geht, nämlich Jesus selbst. Man könnte auch sagen, Jesus war selber schuld. Wie meine ich das? Naja, Jesus hat sich ja überhaupt nicht verteidigt, weder bei der Anhörung durch den Hohen Rat noch vor Pilatus. Beim Hohen Rat antwortet er nur auf eine Frage, nämlich ob er der Messias, der Sohn Gottes sei. Eben, da sagt er, du sagst es, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also es war die einzige Antwort, die er vor dem Hohen Rat gegeben hat. Und bei Pilatus gab er auch nur eine kurze Antwort, da lesen wir, Pilatus fragte ihn, antwortest du denn nichts? Siehst du denn nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch Jesus antwortete nichts mehr und Pilatus wunderte sich sehr. Also Jesus hat eigentlich nichts dafür unternommen, um das klarzustellen. Nach dem Johannesevangelium spricht er noch ein bisschen mehr mit Pilatus, aber auch dort verteidigt er sich in dem Sinne nicht. Also er ging weder vor dem Hohen Rat noch vor Pilatus irgendwie auf diese Anschuldigungen ein. Er hat sie gar nicht versucht, irgendwie zu entkräften. Er hat nicht klargestellt, hier, Moment mal, römisches Reich umstürzen oder so, das ist überhaupt nicht auf meiner Agenda, das habe ich überhaupt nicht vor. Er hätte Pilatus ja ohne Probleme sagen können, du, ich will nicht das jüdische Volk gegen Rom aufwiegeln. Er hätte ja bloß sagen sollen, du, ich will in dem Sinn eine Erneuerung, eine Reformation des jüdischen Glaubens. Das hätte Pilatus ja beruhigt. Aber nein, Jesus schwieg zu den Anschuldigungen. Er stand nicht für sein Recht ein, er deckte nicht den Neid und auch nicht die falschen Anschuldigungen des Hohen Rates auf. Und damit trat Jesus in die Fußstapfen des Gottesknechtes, wie diese mysteriöse Gestalt für die Juden in Jesaja 53 beschrieben wird. In diesem sogenannten Knechtslied wird von einem Knecht Gottes berichtet, der unschuldig angeklagt wurde, der sich nicht wehrte und der dann für das Volk starb. Als Christen beziehen wir natürlich vieles von diesem Gottesknechtslied auf Jesus und sagen, hey, da gibt es ganz viele Parallelen in diesem Gottesknechtslied. Da sehen wir eben, wie Jesus auch gehandelt hat. In Vers 6 und 7 steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und das war für einen Juden schon sehr seltsam, weil das ganze Alte Testament ist voll davon, dass wenn Menschen Unrecht widerfährt, dass sie zumindest vor Gott ihr Recht einklagen. Oder als wehrlose Opfer bleibt auch immer noch der Fluch übrig, dem Täter gegenüber. Also, dass man Unrecht einfach hinnahm, ohne irgendwas zu erwidern, das ist sehr seltsam und kommt uns eigentlich im Alten Testament auch nicht vor. Doch dieser unschuldige Knecht Jahwes, der schweigt inmitten des Unrechts. Anstelle der Anklage, die Rechtschaft, tritt das Schweigen, das auf Ahndung dann verzichtet. Also er flucht nicht, da kommt kein Appell an Gott, den gerechten Richter, dass er doch endlich einschreiten soll, dass er Vergeltung üben soll, dass er ihn unterstützen soll. Es ist hier eine ganz andere Welt in diesem Knechtslied, in das Jesaja uns einführt, eben von diesem Knecht, der einfach seinen Mund nicht auftat. Seine Gegner sollen nicht dafür büßen müssen. Jedenfalls verlangt er nichts dergleichen. Das Unrecht darf ungesühnt und ohne Vergeltung am Knecht Jahwes dann haften bleiben. Er leidet, ohne Gerechtigkeit für sich zu fordern. Er verzichtet darauf und nimmt einfach dieses Unrecht hin. Er erträgt es, er trägt das Unrecht, das die vielen ihm zugefügt haben, eben dadurch, dass er auf Anklage und auf den Fluch verzichtet. Kann man sich ja fragen, ja, aber warum zieht dieser Knecht Jahwes dann niemand zur Verantwortung? Weil er offenbar das an ihm begangene Unrecht vergibt. Denn zu vergeben bedeutet ja, ich verzichte auf Vergeltung, auf Buße, auf Haftung oder auf Strafe. Also wo ein Geschädigter von Klage und Fluch absieht, da vergibt er im selben Augenblick das Unrecht, das ihm angetan wurde. Und was macht das mit dem Schuldigen, mit dem Täter? Na, sie erfahren, dass er sie nicht hasst, sondern offenbar liebt. Sie gelten ihm trotz des Unrechtes, das sie ihm zugefügt haben, nicht als Feinde. Er will nicht ihren Untergang, er will nicht, dass Gerechtigkeit um den Preis der Bestrafung oder vielleicht sogar Vernichtung zustande kommt. Und somit steigt der Knecht Jahwes, wie eben dann auch Jesus, aus der Spirale des Unrechts und der Vergeltung aus. Und wenn wir so gerade auch in die Antike schauen, war das ja immer, die Spirale der Vergeltung ging immer weiter. Einer fängt an, der andere rächt sich, man rächt sich wieder und es nimmt kein Ende. Und Jesus steigt genau aus dieser Spirale heraus. Anstelle es den Menschen heimzuzahlen, schritt Jesus schweigend über das ihm angetane Leid, über seine Erniedrigung hinweg. Weil er die Schuldigen durch Vergebung umstimmen möchte, zur Besinnung bringen möchte. Er will sie nicht durch Verurteilung von sich noch mehr entfremden. Also seine Versöhnlichkeit, die sich im Verzicht auf Vergeltung am deutlichsten äußert, finde ich, ist der mächtigste Anreiz für die Schuldigen, sich versöhnen zu lassen. Und im besten Fall führt es dazu, dass sie das Unrecht abbrechen und bereuen, das auf ihre Lasten geht. Denn Versöhnlichkeit weckt ja oft Versöhnlichkeit, so wie Liebe Liebe weckt. Und so ist auch dieses Schweigen vom historischen Kontext her ein Grund, warum Jesus hingerichtet worden ist. Eben, weil er geschwiegen hat, weil er nicht für sein eigenes Recht eingestanden ist. Also warum musste Jesus aus historischer Perspektive sterben? Also wir haben Gründe wie Neid, wie Machterhaltung, Karrierestreben oder einfach Gleichgültigkeit. Meineide kommen in dieser Geschichte vor, theologische Differenzen, sowie eben auch diese Bereitschaft, nicht für das eigene Recht einzustehen, sondern das Unrecht zu erleiden, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wenn ich mir so die Gründe der jüdischen Elite wie auch die des Pilatus anschaue, dann stelle ich fest, das hat ja auch was mit meinem Leben zu tun. Wenn ich überlege, was ich so für Vorteile in unserem System habe, als Mann, als Mitteleuropäer, habe studiert, also wie viele Privilegien hat man schon allein dadurch? Wäre ich bereit, das alles aufzugeben, um für Gerechtigkeit eines Menschen einzustehen, der mir eigentlich völlig egal ist, jetzt aus der Sicht des Pilatus? Wäre ich bereit, auf meine Karriere zu verzichten? Für jemanden eben, den ich eigentlich gar nicht kenne, der mir nicht wichtig ist. Oder vielleicht auch im Blick auf die Differenz oder die theologischen Differenzen zwischen den Hohepriestern und Jesus, wie gehe ich mit anderen Menschen um, mit Andersgläubigen um? Wo ich sage, oh, da gibt es aber theologische Differenzen, die meines Erachtens vielleicht das Wort Gottes falsch auslegen, wo ich vielleicht denke, das ist ja fast schon ein falscher Prophet. Im Mittelalter wurden die einfach als Ketzer hingerichtet. Heute ist das glücklicherweise nicht mehr so. Aber wie gehe ich mit Andersgläubigen, mit andersdenkenden Menschen um? Wie begegne ich ihnen? Sehe ich sie als Bedrohung oder als von Gott geliebte Geschöpfe? Also ihr seht die Beweggründe der jüdischen Elite und des Pilatus. Ich glaube, so manche davon kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Die sind uns vielleicht gar nicht so fremd. Und wenn ich mich so frage, na, wie hätte ich damals gehandelt an deren Stelle? Ich bin mir da ehrlicherweise nicht so sicher, ob ich da glänzender aus der Geschichte rausgegangen wäre. Ich weiß es nicht. Und umso dankbarer bin ich, dass Jesus letztlich dennoch eben diesen Weg gegangen ist und nicht auf Rache aus war, sondern dieser Ungerechtigkeit stillschweigend hingenommen hat und damit dir und mir die Hand zur Vergebung und zur Versöhnung ausstreckt. Amen.